Die Frage, die wir stellen, ist, brauchen wir eine Blog-Etikette oder einen Kodex für Blogger? Und haben im Untertitel die Frage gestellt, wie viel Verantwortung braucht die Freiheit? Wir werden reden mit Stefan Niggemeier, der sitzt in der Mitte von diesen drei Herren jetzt im Moment. Stefan ist Journalist, ist einer der Betreiber von bildblog.de und veröffentlicht seine Texte und bloggt unter stefanniggemeier.de. Neben ihm sitzt Professor Dr. Rainer Kuhlen. Er ist von der Universität Konstanz, beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema Ethik im Netz oder Kommunikation im Netz und Ethik. Die Orbicom hat was mit der UNESCO zu tun. Sie müssen mir ein bisschen helfen. Ihr Lebenslauf und was Sie tun, ist so viel, dass ich es hier kaum vortragen kann. Aber wenn ich was Falsches sage, korrigieren Sie mich bitte sehr gerne. Und außerdem beim Nethics e.V., wo man dem Wort schon entnehmen kann, hat mit Ethik und mit Netz zu tun. Und außerdem Don Dahlmann, der ebenfalls Autor ist, bloggt unter donenvil.org, aber auch Abmahnung, blogger.de von ihm ins Leben gerufen. Da haben wir dann die Ethik nochmal von einer ganz anderen Seite, die wir betrachten können. Mein Name ist Johnny Häusler, ich bin von Spreeblick. Ich werde versuchen, diese Diskussionsrunde zu moderieren und setze mich dann auch gleich hin. Ich moderiere das, weil wir auf Spreeblick im August 2005 uns schon mal, beziehungsweise ich habe mir die Frage gestellt, braucht man sowas wie eine Blog-Etikette, braucht man einen Kodex? Damals habe ich versucht, mal für mich zu beschreiben, was ich akzeptieren würde, was ich unterschreiben würde. Und gibt es schon lustige Kommentare? Das ist blöd, wenn man hier steht, ne? Man sieht ihn nicht. Man hört nur immer die Lacher und denkt, hey, da habe ich aber gerade. War man gar nicht. Ich habe damals aufgeschrieben, dass ich die Privatsphäre Dritter respektieren werde, dass ich Quellen nennen werde, wenn ich was schreibe, dass ich das Urheberrecht respektiere, beziehungsweise die Urheber. Besonderer Diskussionspunkt war, ich benutze meinen echten Namen. Ich persönlich denke, dass Anonymität im Netz sehr, sehr wichtig ist, dass es möglich sein muss, anonym im Netz zu agieren, aus verschiedenen Gründen. Habe aber für mich als Blogger gesagt, okay, wenn ich im Netz schreibe, dann werde ich das unter meinem Namen tun. War für mich natürlich leicht, weil ich es schon lange gemacht habe. Wäre dann auch schwierig geworden, wenn ich plötzlich einen anderen Namen angenommen hätte. Freundlichkeit, Gäste wie solche behandeln, aber auch die Fähigkeit, Fehler zuzulassen oder auch sich selbst sich korrigieren zu lassen, muss man auch lernen. Und zum Schluss, wir sind alle Individuen, was natürlich provozierend dazu führen sollte, dass alle sagen, ich nicht. Wir kennen das aus Monty Python. Na, kam es schon? Im Grunde genommen gab es die Diskussion im Usenet schon Anfang, Mitte der 90er, als man auch gesagt hat, denkt dran, dass an der anderen Seite halt auch nur ein Mensch sitzt. Und jetzt hat uns Herr O'Reilly sehr schön zugespielt in diesen Tagen, derjenige, der den Begriff Web 2.0 geprägt hat und hat ebenfalls einen Vorschlag gemacht für einen Kodex. Die Ursache ist, dass es in der amerikanischen Blogosphäre Morddrohungen gab gegen eine Bloggerin. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und auch die Thesen bzw. die Vorschläge von Tim O'Reilly möchte ich kurz vorstellen. Wir gehen dann wieder auf die Referentenliste, weil ich glaube, das lenkt zu sehr ab, wenn man sich das die ganze Zeit vor Augen hat. O'Reilly hat vorgeschlagen, we take responsibility for our own words and for the comments. Also wir übernehmen die Verantwortung für das, was wir tun, aber auch für das, was die Leute bei uns in den Kommentaren sagen auf unserem Blog. We won't say anything online that we wouldn't say in person. Also, dass man online nur das zu jemandem sagen würde, was man ihm auch persönlich ins Gesicht sagen würde. Das immer schwer vorstellbar ist, da man die meisten Leute ja noch nie gesehen hat. We connect privately before we respond publicly. Also, bevor ich jemanden in einem Blogartikel angreife oder anschwärze oder anspreche, schicke ich ihm erstmal eine Mail. So verstehe ich das. Oder rufe ihn an. When we believe someone is unfairly attacking another, we take action. Also sich für andere einsetzen, wenn man online sieht, oh, da wird jemand angegriffen, aber zu Unrecht, dann mische ich mich ein. We do not allow anonymous comments. Sicher ein großer Diskussionspunkt, den ich so auch nicht unterschreiben würde. Und we ignore the trolls. The trolls bestimmt, ne? Wenn es O'Reilly sagt. Wir ignorieren die Trolle. Darüber haben wir gerade einiges gehört. Ich gehe jetzt mal zurück auf diese Eingangsfrage. So, die lassen wir mal stehen. und fange an, mit den Gästen hier zu diskutieren.
Test, Test.
Check, one, two. Hey, super. Wie bei Deutschland sucht den Superstar hier. Ich fange mal in der Mitte an, Stefan. Bildblog.de, da beschäftigt man sich doch täglich mit Ethik, oder? Und mit der Frage, welche ethischen Grundsätze gibt es denn überhaupt? Nicht nur online, sondern in der Welt. Wenn du hier sitzt auf dem Panel, was hast du dir überlegt, warum haben wir dich eingeladen? Beziehungsweise was glaubst du, warum im Moment diese Frage so aktuell ist? Warum stellt man sich diese Frage überhaupt? Braucht man eine Blog-Ethik oder eine Online-Ethik?
Ich habe mich das wirklich gefragt, warum ihr mich zu dem Thema eingeladen habt. Wir verstoßen ja schon gegen den einen Grundsatz, auf den sich alle irgendwie einigen können, dass wir nämlich keine Kommentare haben. Insofern darf ich hier überhaupt nicht sitzen. Ich glaube, so ein Grund, warum ihr mich eingeladen habt, ist vielleicht, weil ich aus der Perspektive des Journalisten da drauf gucke und es aus der Perspektive erstmal toll finde, dass wir darüber reden. Das klingt nach so einem blöden 70er-Jahre-Satz, gut, dass wir darüber geredet haben. Aber das, was ich so erfrischend finde an Blogs und an der Blogosphäre, ist, dass all das verhandelt wird, dass überall das gestritten wird. Wenn man sich klassische Medien anguckt, also bei Zeitungen gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass zum Beispiel Fehler nicht korrigiert werden. Das ist jetzt nicht nur ein Bild-Zeitungsproblem, sondern das ist einfach die Regel. Ich mag da zum Beispiel das ebenso ungeschriebene Gesetz bei Blogs, dass wenn man Fehler macht, dass man sie korrigieren sollte und dass man es auch sichtbar machen sollte. Also vielleicht sitze ich hier deshalb so ein bisschen im Blick des eigentlich Blog-Neulings, der so staunend glücklich auf solche Diskussionen guckt, beiträgt.
Ich hab dich ja gerne hier auf diesem Panel gesehen, weil ich auch finde, dass du zu den Leuten gehörst, denen es nicht peinlich ist, von Moral zu reden. Also es gibt ja so viele Menschen, die sagen, jetzt kommen wir ja mal nicht so moralisch oder was soll der Quatsch. Und also Bildblog betreibt man ja nicht, wenn einem alles egal ist.
Nee.
Mist, falsche Frage. Verdammt. Don, willst du moderieren?
Ich bin schon Journalist geworden, weil ich irgendwie Lust hatte, was zu verändern. Das hat nicht immer so was Kämpferisches, das geht auch nicht immer um die ganz großen Dinge, das geht oft auch einfach nur darum, dazu beitragen, also der Welt mitzuteilen, was für eine Fernsehsendung man toll findet oder warum man eine Fernsehsendung furchtbar findet. Aber da kommt man irgendwann, wenn man sich damit Bild beschäftigt, jeden Tag natürlich sofort in moralische Kategorien. Und ein Grund, warum wir Bildblog gegründet haben, ist natürlich genau das, dass wir uns das angeguckt haben und unter anderem gesagt haben, das kann doch nicht sein, dass man das einfach jeden Tag passieren lässt und dass alle sich einig sind, naja, das ist die Bildzeitung, aber was sollen wir dagegen tun? Also ja, das hat ganz viel mit Moral zu tun.
Ich gebe mal die Frage jetzt zu Herrn Professor Dr. Kuhlen. Sie beschäftigen sich schon ziemlich lange mit der Frage der Ethik oder der Verhaltenskodexen im Netz. Wird man da nicht müde und sagt, das hat sowieso keinen Sinn?
Ja, ob es Sinn macht, ist, glaube ich, aus der Sicht der Ethik kaum zu beantworten. Sicherlich beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Ethik, aber ich kann eigentlich bis heute sagen, dass ich keinerlei definitiven Aussagen zu Ethik machen kann. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wissen mehr über Ethik oder Moral, also Ethik ist vielleicht nur die Reflexion über Moral, als diejenigen, die als Philosophen vielleicht drüber reden und vielleicht nie im Leben selber im Netz navigiert sind. Ich würde meinen, so etwas wie normatives oder ethisches Verhalten oder in der Schwundstufe so eine Etikett, entwickelt sich einfach durch Verhalten in den Räumen, in denen wir uns bewegen. So hat sich immer schon, seit der Antike hat sich Ethik entwickelt. Die fällt nicht vom Himmel, die ist nicht Gott gegeben und die ist nicht von irgendwelchen Regierungen verordnet, sondern entwickelt sich in den Räumen, in denen wir uns bewegen. Ich erinnere mich, wenn ich das kurz sagen kann, an eine Philosophie-Seminar vielen, vielen Jahre her, wo der damalige Philosophieprofessor den Leuten, die immer von Moral und großen Ethiken redeten, hat er nur einfach einen Satz in den Raum gestellt, über den sie jetzt auch sehr verwundert sind. Er sagte einfach, die Ethik der Schweine ist der Stall. Die Ethik der Schweine ist der Stall. Was heißt denn das? Das heißt doch nichts anderes, dass die Schweine eine andere Ethik entwickeln würden, wenn sie auf der Wiese wären. Also die Raum, die Umgebung steuern unser Verhalten. Das verdichtet sich zu Verhaltensformen, vielleicht zu Normen, vielleicht zu Regeln, für Etiketten, vielleicht irgendwann auch zu moralischen Einstellungen. Und irgendwann kommen die Philosophen und reflektieren darüber, machen daraus eine Ethik. Also wir bewegen uns in elektronischen Räumen. Wohl mehr, als wir irgendwo im Wald oder in Wiese oder irgendwo uns bewegen, bewegen wir uns in elektronischen Räumen. Und das Verhalten, was wir dort zeigen, ist eigentlich die Entwicklung einer neuen Moral, einer neuen Ethik. Insofern sind sie alle die Experten und die Philosophen kommen immer erst am Ende und reflektieren über das, was sich längst schon fertig gemacht hat.
Der Begriff Netiquette ist ja überhaupt kein neuer, also jetzt im Internetzeitrechnung gesehen. Anfang der 90er ungefähr ist er entstanden. Den kann man heute, wenn man ihn sucht, findet man lauter Uni-Websites mit endlosen URLs, wo dann hinten irgendwann ein Etikett steht und da kann man das alles nachlesen. Auch Mail-Kodex, also wie schreibt man richtig Mails und so. Hat diese Netiquette, ist die gescheitert?
Nein, ich denke nicht. Es haben sich sehr, sehr viele Verhaltensformen entwickelt. Und wenn man sie mal vergleicht, ich habe das mal ein bisschen auch analysiert, da kommen letztendlich so eine Gesamtmenge von dem, was Sie am Anfang gesagt haben, mit Privatheit, Quellen, Urheber und was O'Reilly gesagt hat, ist so eine Vereinigungsmenge. Und in Variationen ist es da. Ob sich gescheitert, kann man eigentlich nur daran messen, ob tatsächlich irgendwelche Sanktionen da sind, wenn man sich nicht dran hält. Das war in der Frühzeit relativ einfach, wo mehr im akademischen Umfeld, wo keine Werbung, keine Wirtschaft, nichts dabei war, wo man dann Sanktionen machen konnte mit Lawinen von Mails, um ihn auszuschalten. Und diese Sanktionen sind heute wohl gar nicht gegeben. Also die Netiquetten, die Forumetten oder Blogetten, wie man sie alle nennen will, die sind sicherlich nicht gescheitert. Allerdings die gescheitert, aber die Sanktionsmaßnahmen wirken wohl kaum.
Sanktionsmaßnahmen, das finde ich gerade spannend. Sie sagen, also wenn ich es richtig verstanden habe, als das Netz noch nicht so kommerziell genutzt wurde, war es einfacher, Sanktionen?
Ich denke schon, war es einfacher. Wenn man jetzt so sieht, es gibt natürlich Sanktionen von vielen. Wir haben eben von dem Anonymen gesprochen, mir ist neulich eine Meldung aufgekommen, dass also in China, wo es natürlich auch tausende, Millionen Bloggers gibt, man Blogger nicht mehr zulassen will, wenn sie anonym arbeiten, also mit vollen Namen. Und da sind Sanktionen möglicherweise denkbar, auch durchsetzbar. Bei uns sind sie wohl nicht durchsetzbar. Sie sind höchstens durchsetzbar, indem man sie nicht mehr wahrnimmt und dadurch sozusagen sie zum Tode verurteilt. Wenn man nicht rezipiert wird, hat man keine Wirkung, klar.
Don Dahlmann, wann hast du dich zum letzten Mal im Netz richtig daneben benommen?
Morgen. Heute Morgen, das habe ich ja wieder gelöscht.
Bin jetzt auf der Republika angekommen.
Nein, nee. Ich finde Blog-Etiketten oder überhaupt den Versuch, dieses Regelwerk zu schaffen oder eine Art Band zu schaffen, an dem man sich entlanghangelt, das ist immer eine ganz schreckliche Geschichte, weil es die Kreativität einschränkt. Blogs sind nicht groß geworden, weil sie, jetzt habe ich aber hier viel Bass, Blogs sind nicht groß geworden, weil es ein Blog Regeln gab, weil das jemand aufgestellt hat, sondern sie sind groß geworden, weil es eben keine Regeln gab und weil sie auch gegen die bestehenden Regeln, die es eben gab, also die wir erkannten aus den alten Medien, in der Form der Berichterstattung und der Art und Weise, wie man über etwas geschrieben hat, weil sie diese Regeln gebrochen haben, gesagt haben, nee, das machen wir anders. Wenn man von vornherein gesagt hätte, nein, man darf das nur so, so oder so machen, dann hätte es vielleicht diesen kreativen Input im Netz gar nicht gegeben. Deswegen stimme ich mit dem, was O'Reilly sagt, auch absolut nicht überein, auch nicht, was anonyme Kommentare angeht. Man wird auch, also wenn jemand, wir hatten eben ja das Thema Trolle, und wenn jemand dir in deinen Kommentare auf gut Deutsch reinscheißen will, dann macht er das jetzt leicht, weil er anonym kommentieren kann. Wenn er das nicht mehr kann, dann wird er sich eben einen Weg einfallen lassen, wie er das eben macht, indem er irgendwie eine fiktive Person erfindet, keine Ahnung was. Man kann es ja nicht kontrollieren. Aber man wird immer diesen Prozentsatz haben, weiß ich, von 10-15% der Leuten, die halt auf gut Deutsch Idioten sind. Und diese 15, oder wegen diesem kleinen Prozentsatz an Leuten, die im Netz unterwegs sind und sich nicht in Anführungsstrichen an Regeln halten, sollte man nicht extra welche aufstellen, weil das die Kreativität der anderen 80% oder 90%, die unterwegs sind, einfach zu sehr einschränkt.
Zumal es natürlich auch klar ist, dass genau diejenigen diese Regeln auch nie unterschreiben würden. Also liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn ich sage, ach, jetzt gibt's Regeln, Mist. Schade, kann ich nicht mehr so rumtrollen. Löschst du Kommentare?
Ich habe das bei mir, glaube ich, mal in den Satz, oder ich habe, glaube ich, immer noch drunter stehen bei den Kommentaren, dass ich dann nach Gutsherrenart verfahre. Ich mache das eigentlich nicht, dass ich lasse alles stehen, auch wenn mich jemand persönlich beschimpft. Was ich rausnehme, sind, wo man halt leider heutzutage ein bisschen vorsichtig sein muss, was eben schon eine Regelung ist, sind eben abmahnfähige Geschichten, also wenn persönliche Beleidigungen kommen oder jemand sagt, Firma XY ist doch der letzte Schrott oder so, diese Geschichten. Da muss man halt vorsichtig sein, dass man Kommentare editiert. Ganz löschen mache ich wirklich nur in extremen Ausnahmefällen.
Löschst du bei dir, Stefan?
Der hat ja gar keine.
Na doch, Stefan.
Ja, aber hallo. Aber ich überlege gerade, ob ich das schon mal... Ja, ich habe schon mal ein, zwei Sachen auch gelöscht, ja.
Was ist da bei dir die Grenze oder...
Ja, tatsächlich auch eine Form von Beleidigung oder ich weiß gar nicht, was der konkrete Fall war, Antisemitismus. Das, da ist bei mir auch... also ich finde, die Schwelle ist hoch, weil es natürlich eine ungeschriebene Regel gibt, zu sagen, Kommentare werden nicht gelöscht. Deswegen habe ich so für mich gemerkt, dass die Schwelle hoch ist und ich auch sage, ich halte auch viel aus, was ich einfach jetzt auch für dummes Zeug oder so halte. Aber wenn die überschritten ist, dann würde ich schon auch sagen, das steht in meinem Blog und ich habe eine gewisse Verantwortung für das, was da drin steht, auch in den Kommentaren.
Seid ihr, ja?
Ich würde aber gerne was zu dem Stichwort gerade Verantwortung, also natürlich Verantwortung löschen. Aber Verantwortung ist ja wirklich ein genuines Ethikkonzept, Verantwortung. Ne? Mhm. Und ich denke, da kommen wir ein Stückchen weiter, vielleicht so ein bisschen Begründung auch für in Anführungsstrichen, ethisches Verhalten. Ne? Blogger-Texte sind in der Regel oder eigentlich immer, wie wir es vielleicht so in der Theorie nennen würden, pragmatische Texte. Also pragmatische Texte meine ich nicht so Nägel in die Wandknopf-Methoden, sondern pragmatische Texte im Sinne, dass sie Wirkung haben, dass sie auf Konsequenzen abzielen. Sie sind vielleicht oft einfach nur solipsistische Äußerungen von jemand, der einfach nur was reinschreiben will und überhaupt keine Reaktion erwartet. Aber vom Prinzip her sind Blogger-Texte pragmatische Texte. Und da tritt, glaube ich, das Riesenproblem auch, wie wir es am Anfang schon gesagt haben. Woher weiß ich bei einer unbekannten, anonymen Leserschaft, welche Konsequenzen, welche Interpretationen der macht und ein anderer macht? Also Texte sind offen, sie werden erst dann sozusagen zu pragmatischen Texten, wenn jemand sie rezipiert. Und wir haben alle andere Rezeptionserwartungen. Aber ich glaube, das ist die Grundregel eines jeden Bloggers, wenn man aufstellen muss, zu erkennen, dass sein Text Konsequenzen hat. Und nicht einfach nur eine Äußerung für sich ist, also keine Proposition, sondern pragmatische Angelegenheit. Und da tritt genau das Problem auf, der Anonymität der Rezipienten, nicht die Anonymität des Produzenten, sondern die Anonymität der Rezipienten. Wie kann ich im Voraus reflektieren, welche Wirkungen zu erzielen sind? Und das scheint mir einer das Hauptdilemma bei diesem ganzen Angelegenheit zu sein. Sie haben Konsequenzen, aber ich weiß nicht, welche Konsequenzen sie für jeden Einzelnen haben. Und was folgt daraus für mich? Das scheint mir eine grundlegende Frage zu sein.
Auch das ist ja keine Frage, die sich Leute, die publizieren, zum ersten Mal stellen. Wie gehen denn Journalisten damit um,
ja, Stefan? Klar. Ich glaube, bei Journalisten ist das Problem viel größer. Ich merke jetzt, erst wenn ich blogge oder wenn ich auch meine Artikel online stelle und es Kommentare gibt, merke ich, oh hoppla, dieser Text von mir wird als massiver Angriff verstanden, obwohl ich den gar nicht so gemeint habe. Das nehmen Leute irgendwie nur als Witz, obwohl ich da einen Angriff mit gemeint habe. Als Journalist schreibe ich viel mehr in so einen anonymen Raum rein und weiß nicht, wie der Text ankommt. Also das ist erstmal so eine positive Verschiebung dieser Anonymität. Für mich sind jetzt plötzlich die Rezipienten viel weniger anonym als vorher, als Journalist.
Ja, aber die Texte alles sind andere.
Ich meine, Blogtexte sind ehesten Kommentaren in Zeitungen zu vergleichen. Aber 95% der Sachen in Zeitungen sind keine Kommentare, sondern sind Nachrichten, natürlich auch manipulierte und wie auch immer Nachrichten. Aber sie erwarten keine Reaktion. Sie wollen vermitteln, dass das...
Manipulierte Nachrichten?
Ja, gut, okay, aber jedenfalls sind es Sachen, die nicht unbedingt auf Interaktion, auf Reaktion angelegt sind, sondern sie wollen in dem Distributionsverteilparadigma wollen sie nur Nachrichten streuen, während Kommentare natürlich tatsächlich Konsequenzen haben. Aber Blogtexte sind prinzipiell Kommentare, subjektiv, sie sind nicht auf Objektivität ausgerichtet, sondern sie wollen irgendwas bewirken. Oh, ich nicht sagen, dass Kommentare sind?
Gar nicht, ob das so absolut der Fall ist, weiß ich nicht. Und ob nicht eine große Masse von Texten, also gut, ich habe im Feuilleton auf Medienseiten geschrieben, da sind wahrscheinlich auch die meisten Texte Kommentare. Insofern ist das jetzt für mich gar nicht der große Unterschied. Aber auf die Frage, wie gehen Journalisten damit um, ist eine Antwort, glaube ich, wenn man es ja sehr schwarz-weiß malt, wirklich die, dass journalistische Texte oft keine Texte sind, die wirklich auf eine Kommunikation angelegt sind. Also nein, also und Blogtexte sind das schon. Also auch das ist so eine Regel. Ich glaube, wir müssen ohnehin so ein bisschen aufpassen, wenn wir von Regeln reden, geht es ja nicht darum, dass irgendjemand das dann irgendwann festschreibt und dann muss das jeder quasi in seinem Blog unterschreiben, das zu machen. Die wirkungsvollsten Regeln sind ja die, an die man sich einfach hält. Nicht, weil es eine Sanktion gibt, sondern weil es gute Gepflogenheit gibt. Also wir haben im normalen Leben haben wir jede Menge solcher Regeln. Also wenn wir, was weiß ich, bei irgendjemandem zu Hause sind, werden wir von dem nicht irgendwie die Schränke durchwühlen. Das tun wir nicht, weil irgendwo wir alle mal unterschrieben haben, wir durchwühlen nicht die Schränke, sondern weil man einfach weiß, das tut man nicht. Und wenn man es tut, weiß man auch, dass man so einen Regelverstoß begeht.
Aber tun wir das nicht? Also na klar, das hat sich entwickelt. Aber ich glaube, in 95% des Alltags hat man auch nicht den Eindruck, dass man irgendwelche Gesetze oder Regeln groß braucht. Weil es gibt diese ungeschriebenen, diese gefühlten Gesetze, dass man halt irgendwie sich nicht trifft und erstmal auf die Nase boxt, sondern guten Tag sagt, was auch immer. Nur kannst du dich im echten Leben natürlich auch leichter entziehen. Beziehungsweise, wenn es passiert, dann hast du natürlich, dann hast du auch bestimmte Regelwerke, die dann greifen. Also wenn dir jemand einfach auf die Nase haut auf der Straße, und das passiert in Blogs ja durchaus auch, wenn auch nicht sofort körperlich, aber doch verbal, was ja kann auch wehtun. Und diese Sanktionen gibt es in der Form nicht. Du kannst den dann aus deinem Blog aussperren oder so.
Aber wenn wir von der gleichen Kategorie reden, deswegen ist es so ein bisschen merkwürdig, dass sich diese Diskussion in Amerika jetzt auch an Morddrohungen entzündet hat. Mhm. Brauchen wir wirklich irgendwie Bloggerregeln, um zu verhindern, dass Leute mit Morddrohungen in Blogs konfrontiert werden? Ich glaube, da greifen auch andere Gesetze.
Ja, das ist ja das. Hallo.
Kuckuck. Danke. Das ist ja das, was ich immer sage. Es gibt ja noch sowas wie eine normale, gute Erziehung, die man irgendwie genossen hat. Also man läuft nicht über die Straße und haut jemanden auf die Nase oder beschimpft irgendjemanden x-beliebig, nur weil er die falschen Klamotten trägt oder sowas. Irgendwann lernt man ja, dass es ein gewisses Miteinander gibt und dass man für dieses Miteinander eben auch gewisse Regeln einhalten muss. Und ich wundere mich eigentlich immer sehr stark darüber, dass es offensichtlich einen großen Prozentsatz an Menschen gibt, die diese Regeln vergessen, sobald sie den Internetknopf drücken. Also offensichtlich ist für viele, hört für viele die gute Erziehung beim Einstieg im Internet auf. Und das ist etwas, was ich nie so richtig nachvollziehen konnte. Weil ich denke, dass die Regeln, die wir im normalen Umgang miteinander haben, eigentlich völlig ausreichend sind, um auch Konflikte, die man mal im Internet hat, miteinander zu lösen.
Also ich glaube, wir können uns ja schon mal, wir sind ja hier ergebnisorientiert, ich glaube, dass wir uns am Tisch sicher schon mal darauf einigen können, dass es ein Regelwerk, was man in irgendeiner Form unterschreiben muss oder sollte oder so, dass das sowieso Humbug ist, oder? Jemand anderer Meinung? Glaubt jemand, also wenn jemand glaubt, dass ein Regelwerk, was vielleicht dann auch bestimmte Konsequenzen bei Nichteinhaltung nach sich ziehen würde oder so Sinn macht, dann möge er jetzt vortreten.
In gewisser Hinsicht, glaube ich, ist das sinnvoll. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Netzwerke gibt von Blogs, die sagen, wir wollen bestimmte Standards, die wir für elementar halten, einhalten. Wir unterschreiben das alle, machen diese komischen Button dran, die O'Reilly auch vorschlägt und stellen uns einfach nach außen dar als jemand, der sagt, das und das und das gilt. Und wenn ihr bei uns im Netzwerk sein wollt, müsst ihr das auch unterschreiben. Ich glaube, dass es interessant wird, wenn es irgendwann außer Edical noch andere Blogvermarkter vielleicht geben wird, ob auch die solche Standards in ihre Aufnahmebedingungen reinschreiben. Ich glaube, nicht als Etikett im Sinne von alle Blogger müssen das machen, wird es das geben, aber ich glaube, so Gruppen werden sich zusammentun und genau Forderungen oder Gegenforderungen festschreiben untereinander.
Regeln unterschreiben, ich glaube, es ist eine der wichtigen Angelegenheiten. So ähnlich wie Künstler sind eher Blogger und andere, die in der vordersten Front halt arbeiten, dafür da die Regeln zu durchbrechen. Ne? Und nicht also alte Regeln sozusagen festzuschreiben, sondern eher Regeln, die sich im kommunikativen Verhalten eingespielt haben, zu durchbrechen. Und da finde ich das also ganz gut, was vorhin gesagt worden ist, dass so viele Festschreibungen wie Verbot von Anonymität und so weiter eher Kreativität, Spontanität also behindert. Ich würde also eher dazu ermuntern, versuchen, klassische Regeln zu durchbrechen. Es ist eben von der guten Erziehung gesprochen worden. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn nicht so gute Erziehung im Blog da wäre. Aber es gibt sicherlich Prinzipien, die von jedem eingehalten werden. Die müssen nicht festgeschrieben werden. Vielleicht können wir da nochmal drauf gehen. Also eine der Sachen, die ich sicherlich meine, was in den USA, war jetzt vor einigen Monaten in Los Angeles, da hat eigentlich in den USA viel mehr nicht dieser Cassie Sierra-Fall, hat natürlich viele Diskussionen hervorgerufen, aber eigentlich fast mehr der andere von der Casey Sabe, der passiert ist, die jahrelang dort die Mediengeschehen in Los Angeles geblockt hat, viele Kritik gehabt hat, viele Leute beleidigt hat, viele Regeln verletzt hat und jemand anders hat ihren Namen, kcc.org, für sich benutzt und unter demselben Namen geblockt. Und das ging dann so weit, sie ist dann schließlich leider so vor 3 Wochen oder 4 Wochen gestorben, die Cassie, und im selben Tag, an dem sie starb, erschien von dem anderen Blogger, der unter ihrem Namen geblockt hatte, also eine Meldung, dass sie sich also einen Beitrag, dass sie sich also entschuldigt für alle, die sie je im Leben beleidigt hat, für alle Regeln, die sie gebrochen hat, von diesem Typ. Und das ist natürlich, denke ich, schon ein extremes Beispiel, wo jeder wohl sagen würde, du kannst nicht, wie wäre das, die Block-Identity-Theft wäre das, ne? So allgemein, dass das irgendwo eine Grenze überschreitet, die nicht mehr geht, dass sie im Namen eines anderen blogge. Und da gibt es ein paar andere Prinzipien noch, die man einhalten kann. Aber ich denke, es gibt bestimmte Gruppen, in denen, wie das eben gesagt worden ist, man bestimmte Blockketten oder wie man die nennen will, verpflichtet sich einzuhalten, die aber keineswegs universal sein können. Im wissenschaftlichen Bereich, wo es auch Blogs gibt, würde man ganz andere Formen sagen, zum Beispiel, was eben gesagt worden ist, dass man nach Möglichkeit seine Beiträge informationell absichert, Quellen angibt, Referenzen angibt und so weiter. Und anderen ist es vielleicht eher kontraproduktiv. Da will ich nicht das lesen, was andere schon durch Referenzen gesagt haben, sondern will das lesen, was der in seiner subjektiven Meinung dort sagt. Also bereichsspezifische Etiketten vielleicht, nicht universelle.
Ich meine, nun sind Blogs ja auch daraus entstanden, dass man eine gewisse Anarchie pflegt, also dass man diese Regeln eben bricht, dass man sich auch nicht vorher ein dickes Handbuch durchlesen muss, bevor man das tut, dass man üben kann. Also ich glaube, die Erfahrung haben wir alle gemacht, dass der erste Text nicht so rund sich liest wie der, den man nach 3 Jahren geschrieben hat. Also man lernt ja auch weiter und so. Und ich bestimmte, so, also ich musste bei Spreeblick zum Beispiel beim Schreiben wirklich wieder lernen, nicht zu sehr, weil wir vorhin diesen Rezipienten hatten, dass der eigentlich das größere Problem ist. Und es gibt diese Humorgrenzen zum Beispiel. Jeder hat einen sehr eigenen Humor und wenn man nicht dauernd Smileys setzt und in Klammern schreibt Grins und keine Ahnung, weil das doof aussieht, wenn man das nicht machen möchte, ist es sehr schwierig, bestimmten Humor zum Beispiel in einem Text rüberzukriegen. Auch das muss man lernen und man scheitert dann trotzdem dran, wenn man dachte, man hätte es ganz gut getroffen. Und je mehr Leser wir bei Spreeblick hatten, desto schwieriger wurden bestimmte Sachen, bis ich irgendwann immer langweiliger wurde, nach meinem Verständnis. Bis ich irgendwann nur noch geschrieben, alles ganz deutlich, damit auch kein Missverständnis, oder ich habe sogar dazu geschrieben, nur um Missverständnisse zu vermeiden und so. Und das hat mich irgendwann total genervt. Ich musste wieder lernen, dass einem die Leser oder die Rezipienten, dass einem das ein Stück weit auch egal sein muss, ob man das jetzt alles versteht. Da muss man natürlich auch mit der Reaktion leben, die dann unter Umständen eine falsche ist. Wenn wir mal festhalten, dass es eventuell für abgeschlossene, also nicht abgeschlossene, aber für Kreise von Blogs oder Foren, wie auch immer, Regeln geben könnte, denen sich die einzelnen Mitglieder dann freiwillig unterwerfen. Könnt ihr euch vorstellen, Teil eines solchen Netzwerks zu sein, das sich bestimmte Regeln setzt?
Ja, ich meine, das ist so ein bisschen wie ein TÜV-Stempel. Kann man sich vorstellen, dass man sagt, okay, wir machen bestimmte Sachen nicht. Also wir verzichten irgendwie, eben wenn man Werbung hat, verzichtet man auf bestimmte Produkte oder was weiß ich. Das kann man vielleicht machen. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das wirklich Sinn macht. Wenn das, was du gerade meintest, nämlich, dass man einfach schreibt und damit auch vielleicht mal provoziert, dass es noch Leute gibt, die das nicht verstehen und Widerspruch erregt, dadurch passiert ja auch was. Also du bewegst ja nichts, wenn du etwas schreibst, wo alle Leute nicken und sagen, das hat er aber hübsch gesagt. Sondern du bewegst ja was, wenn mindestens schon mal 50 Leute unter deinem Blog schreiben, du bist ein Idiot. Wie kannst du sowas denken, meinen oder wie auch immer. Und du regst damit dann andere Leute an zu widersprechen oder auch darüber nachzudenken. Also es passiert einfach was. Und ich denke, dass diese im gewissen Rahmen diese Form der eigenen Meinung und damit vielleicht auch einer gewissen Provokation ganz, ganz wichtig ist. Und die sollte man nicht mit einer Regel unterbinden und man sollte sich selber auch nicht dieser Regel jetzt unterwerfen, dass man komplett verzichtet auf bestimmte Sachen.
2 Sachen. Das eine, ich bei O'Reilly finde ich einen sehr spannenden Punkt, diesen We Take Action. Punkt. Also wir mischen uns ein sozusagen. Vorhin kam in den SMS-Kommentaren hier das Wort Zivilcourage auf. Aus meiner Erfahrung finde ich es schon recht häufig erstaunlich, dass man, wenn zum Beispiel so eine Kommentarschlacht, so ein Flame War oder also was über eine kontroverse Diskussion hinausgeht, stattfindet, dass es häufig passiert, dass jemand sehr hart angegangen wird. Und obwohl man, wenn man in persönlichen Gesprächen dann zum Beispiel darüber redet, von allen Leuten, mit denen man redet, irgendwie kriegt, er spinnt ja und wie kann der nur und so, dass aber eher selten sich Leute positiv einmischen. Also dass es eigentlich eher selten passiert, dass jemand sagt, Alter, jetzt komm mal wieder runter. Weiß nicht, vielleicht ist das eine Erfahrung von mir, da würde ich gerne eure Erfahrung noch zu Gesundheit noch zu haben. Und ihr könnt euch einmischen. Also, wenn es langweilig wird, einfach niesen. Und das andere, ich finde, wenn wir über diese Regeln oder braucht man irgendeinen Kodex oder so, ich finde, dass es ganz wichtig ist, auch mal darüber zu reden, was meinen wir eigentlich. Ich finde, dass es dann nicht um Beleidigungen und so geht, dass es nicht darum geht, dass jemand mal sagt, du bist blöd oder keine Ahnung. Es gibt tatsächlich konkrete Geschichten, die mir persönlich sehr sauer aufstoßen. Und das ist zum Beispiel, wenn Leute sehr gezielt und mit dem Wissen um Google Lügen verbreiten. Was ja wenn man sich mit Google und anderen Suchmaschinen auskennt, irgendwie schon sehr heikel finde. Also es gibt zum Beispiel einen Blog-Eintrag, der heißt Spreeblick spammt, und es gibt einen Blog-Eintrag, nicht bei uns, und der heißt Spreeblick unterstützt Mörder. Und sowas wird sehr gezielt gemacht, also um halt die Hits zu kriegen und um auch Google darauf hinzuweisen. Und das sind, muss ich zugeben, auch wenn es mich ärgert, dass es mich ärgert, weil ich will es natürlich einfach nur ignorieren. Aber ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal irgendwo gelesen hat, dass er Mörder unterstützt. Das trifft einen. Also mich trifft das. Ich finde das scheiße. Und überlege dann natürlich schon, was ich tue. Ich ignoriere es, soweit wie es geht. Aber ich werde es nicht ganz los, muss ich zugeben. Ist einfach so. Und das sind auch Geschichten, wo ich mich frage, gibt es da irgendeine andere Form, mit umzugehen, als entweder es zu ignorieren und damit, da musst du halt mit klarkommen, ist halt das Internet, da kann jeder machen, was er will, oder zum Anwalt zu rennen und zu sagen, das darf der aber nicht. Gibt es irgendwas dazwischen? Wie würdet ihr mit so Sachen umgehen?
Ich kann mir nicht vorstellen, was es sonst für eine Möglichkeit geben soll, weil gerade wenn wir über Regeln sprechen, sind ja solche Einträge, solche Blogs genau dazu da, Regeln zu brechen, egal in welcher Form sie jetzt festgeschrieben sind oder nicht. Also ich würde da nicht an der Stelle, glaube ich, auf Regeln oder einen Konsens hoffen, außerdem, dass es einen Konsens unter den anderen Leuten gibt, zu sagen, wir ignorieren das, wir nehmen das nicht ernst, oder wo wir es können, bekämpfen wir das. Aber man wird das, glaube ich, nicht verhindern können.
Aber will man kämpfen?
Ja, die Frage ist, geht's überhaupt? Und verschaffst du, wenn du dich dagegen wehrst, demjenigen, der Blödsinn schreibt, nicht noch mehr Aufmerksamkeit oder mehr Aufmerksamkeit, als ihm eigentlich gebührt? Mhm. Das ist ja dann häufig so, dass man so im ersten Impuls, wenn man was liest, sagt, oh, da schreibe ich jetzt was drüber, das verlinke ich, und dann verlinken das noch drei andere und dann soll er doch sehen, wo er bleibt, die Sau.
Die Blöde,
ist er Platz 10 der Blockcharts, ist er dann. Also das bringt nichts. Ich habe ja letztes Jahr mir eine blutige Nase geholt mit der Opel-Geschichte und habe wahnsinnig viel Kritik, auch sehr harte persönliche Kritik in der damaligen Zeit einstecken müssen, die weit über das hinausging, was es eigentlich ging, nämlich eine Diskussion, ob man und wie man Werbung in Blogs macht. Da habe ich sehr viel einstecken müssen. Und was ich daraus gelernt habe aus so einer Geschichte, ist jetzt nicht Regeln aufzustellen in meinem Blog, du darfst das Wort Opel nicht mehr verwenden oder sonstiges, sondern wirklich ein dickes Fell zu bekommen. Das hat auch wirklich geholfen. Also tatsächlich so ein ganz, es ist ein wirklich blöder Spruch, ich habe den immer gehasst, wenn mein Opa ihn gesagt hat, aber er stimmt in dem Punkt. Was regt sich die deutsche Eiche auf, wenn sich eine Sau an ihr reibt? Und das musst du tatsächlich haben. Wenn du sagst, du hast das Internet und das Internet darf erstmal alles, dann musst du auch damit rechnen, dass das Internet auch bei dir alles darf und auch mit dir alles macht. Und du kannst nicht das eine wegnehmen, weil es dir nicht passt, aber das Schöne für dich behalten, das funktioniert beim Internet leider nicht. Und deswegen, wenn du Leute hast, die dich persönlich im Internet angehen oder per Mail oder wie auch immer angehen, und das geht auch übers Ziel hinaus, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als damit zu leben. Und wenn du auch merkst, dass du mit den Menschen oder mit den Menschen, die dahinter stecken, nicht reden kannst, weil sie einfach eine andere Meinung haben oder weil sie eben dir etwas Böses wollen, dann wirst du das nicht ändern können. Solange das alles verbal bleibt, die können von mir aus den ganzen Tag irgendwie reinschreiben, Don Dahlmann ist doof. Das interessiert mich nicht, weil ich lese es nicht, weil ich mir auch zur Eigenschaft gemacht habe, Blogs, die mich aufregen, nicht mehr zu abonnieren.
Jetzt stelle ich aber trotzdem mal die Frage, warum wehren wir uns denn dagegen so, wenn es doch in jeder anderen Form der Gesellschaft und des Zusammenlebens irgendwann Tatsache war, dass man ein Regelwerk aufgestellt hat, sei es eine Konstitution, sei es ein Grundgesetz, also dass alle Gemeinschaften, die in irgendeiner Form miteinander leben wollen, dass sie gesagt haben, wir möchten irgendwie religiöse natürlich gibt es auch noch. Ja, im Internet sind alle anders, nochmal mehr anders als im Leben und da wird es noch schwieriger. Auf der anderen Seite hätte man die Möglichkeit, das kollaborativ zu entwickeln. Warum fällt es uns so schwer? Es muss ja keine Regel sein, wie du darfst dies und das nicht tun, du darfst nicht anonym bloggen. Man könnte es ja sogar mit in das Regelwerk reinnehmen, du darfst anonym bloggen. Warum tun wir uns damit so schwer?
Mit der Frage tust du jetzt ein bisschen so, als ob das Internet nicht in dieser Gesellschaft, sondern irgendwo außerhalb steht, weil die Regeln, die in der Gesellschaft gelten, also die Gesetze, die in der Gesellschaft gelten, gelten ja im Internet auch. Ich mag gelegentlich Schwierigkeiten haben, sie durchzusetzen. Aber um nochmal das Beispiel zu nehmen, also wenn jemand sagt, Spreeblick, wie war das, unterstützt Mörder oder was?
Ja.
Wenn du weißt, wer das sagt, kannst du natürlich dagegen vorgehen. Die Gesetze der Gesellschaft gelten ja im Internet auch. Also die Frage wäre ja, ob wir jetzt nochmal spezifische Gesetze fürs Internet oben drauf packen und nicht, ob wir überhaupt in einem völlig gesetzlosen Raum leben im Internet. Das tun wir nicht.
Da die Juristerei ja immer 2 Jahre hinter der Realität hinterherhängt, wird das nichts werden. Ich glaube gar nicht mal, dass es so ist, dass es keine Blockregeln gibt. Die gibt es nämlich schon. Wenn ich sehe, wie sich das verändert hat, ich habe Anfang 2001 angefangen zu bloggen, und wenn ich sehe, wie sich das verändert hat, dann gibt es schon Blockregeln. Zum Beispiel die Regeln, dass man eine Quelle nennt. Also vor 3-4 Jahren war es tatsächlich noch nicht so üblich, dass man, wenn man auf einem anderen Blog was gelesen hat, es ist sehr, sehr häufig vorgekommen, dass man es einfach rüberkopiert hat und sagt, guck mal, habe ich gefunden. Weil man eben auch noch so diesem alten Denken angehangen hat. Und heute ist es schon so, wenn ich jetzt nicht nur bei dir, auch von kleineren Blogs irgendwas rausnehme, dass man ganz klar drunter schreibt, irgendwie via Spreeblick, via keine Ahnung wem. Also da hat sich schon was verändert. Und diese Regel, die haben auch alle akzeptiert. Die sind ja auch schon da. Also ich denke, das ist genau das, was der Professor eben sagte, dass sich die Regeln eben innerhalb des Raumes entwickeln, von alleine. Also dass man da gar nichts machen muss, sondern die Regeln kommen ganz von alleine und irgendwann kommt halt der Punkt, wo sie so stark werden und so viel werden, wo sich wieder etwas Neues entwickeln wird, weil es wieder Leute gibt, die dann wieder gegen diese Regeln vorgehen werden, was anderes machen. Ich glaube, dass das ein ganz organischer Vorgang ist, der halt, es gibt halt leider im Internet, weil viele Leute mit dem Internet ganz klassischerweise überfordert sind, gibt es wahnsinnig viele Leute, die eben gerne so ein Regelwerk an der Hand hätten, damit sie sich da leichter bewegen können, damit sie wissen, wie man einen Kommentar schreibt oder so.
Vielleicht ist es dann viel wichtiger, dass man eine kleine Anleitung schreibt oder so.
Ich habe gerade das dringende Bedürfnis, über Don Alfonso zu reden. Weil ich glaube, dass das ein Irrtum ist, dass wir alle uns einig sind, es gibt diese Regeln und ich gebe die Quelle an. Don Alfonso spielt sehr bewusst in seinem Blog das so, dass bestimmte Regeln bei ihm nicht gelten. Teilweise macht er das mit Ansage, dass er sagt, ich werde alle Leute, die das und das hier in den Kommentaren gleich schreiben werden, löschen. Teilweise sind es auch ganz harmlose Regeln, die er bricht, dass er auf Quellen, aus denen er zitiert, bewusst nicht verlinkt, um den Leuten nicht den Traffic zu bringen. Und genau dieses Spiel ist das, also das, ich versuche das alles jetzt nicht wertend zu sagen, sondern einfach zu sagen, es gibt diese Regeln und es gibt aber, sobald sie scheinbar gelten, gibt es Leute, die genau dadurch sich abgrenzen und mit Recht abgrenzen, dass sie sagen, ich mache das aber anders. Und dadurch wird eine andere Diskussion im Blog von Don Alfonso stattfinden, als in Blogs, die sich an andere Regeln halten. Ich fand das ganz spannend, was Jeff Jarvis gesagt hat, auch zu diesem Vorschlag mit dem Kodex, der einfach gesagt hat, er will sich von niemandem vorschreiben lassen, dass er höflich zu sein hat, aber er ist sehr, sehr gerne höflich und er gestaltet mit der Art, wie er seinen Blog pflegt und was für Kommentare er zulässt und welche nicht und wie er diese Diskussionen führt, dadurch gestaltet er die Art, wie dann sein Blog ist und wie auch die Kommentatoren stattfinden werden. Und ich glaube, Don Alfonso hat zum Beispiel einen Weg gefunden, das mit einem Bein außerhalb dieser Regeln zu machen und dort dann ganz andere Diskussionen stattfinden zu lassen, die er da haben will. Und aus denen aber natürlich dann jeder andere auch sagen kann, weil es da so ist, möchte ich da nicht rein.
Ja, er hätte ja eigentlich auch hier gesessen. Er hat abgesagt, nachdem er gemerkt hat, dass es erfolgreich wird. Insofern, das ist gemein. Nein, tatsächlich finde ich das sehr, sehr schade, dass er abgesagt hat, denn er ist jemand, der auf so einem Panel durchaus was zu sagen hat und der was dazu beitragen kann. Und ich glaube, auch diese Absage war wieder so ein Regelbruch wegen des Regelbruchs, habe ich so den Eindruck. Kannst du das zurückspulen und löschen? Damit ich nicht wieder einen Artikel lese.
Das war's.
Ja, aus, vorbei.
Jetzt ist vorbei. Morgen,
ja.
Morgen Du Company.
Nein, ich hab tatsächlich... ist schon drin. Nein, ich habe den Freireden hören vor vielen Menschen und so, und das ist schon klasse. Also ich finde es wirklich schade, dass er nicht hier ist. Gute Frage. Aber das wollen wir ja gar nicht diskutieren jetzt. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Wir sind uns hier viel zu einig, finde ich. Ja, bitteschön.
Nee, da Alan Malte läuft
gerade. Ah, haben wir jetzt ein Mikro? Super.
Wir haben ein Mikro.
Hallo zusammen, mein Name ist Thilo Baum, ich mache mein eigenes Blog thilobaum.de Lounge und ich finde das sehr spannend, wie wir hier diskutieren. Ich habe nur eine Anregung und zwar gibt es einen Holländer, der sagt, nicht Diebe nutzen die Gelegenheit, nein falsch rum, nicht Gelegenheit macht Diebe, sondern andersrum, Diebe nutzen die Gelegenheit. Ihr hattet vorhin von diesen 15% Idioten gesprochen. Ich weiß es nicht, ob es Sinn hat, Regeln aufzustellen, um diese Idioten davon abzuhalten, das zu tun, was sie ohnehin tun, was sie auch tun, obwohl es Regeln gibt. Und ich wollte nur anregen, ob es nicht eher so eine ganz typisch deutsche Geschichte ist, nach schärferen Gesetzen zu schreien, wenn gerade irgendwas Neues passiert, was es noch nie gab. Die Politiker, die dann leise zu hören sind und sagen, na Moment mal, die Gesetzeslage gibt's schon. Deren Stimmen verhallen meistens. Ich finde, das wollte ich einfach nur in den Raum werfen, jetzt ohne da irgendwie eine spezifische Frage zu stellen oder eine Meinung loszuwerden.
Ich bin ja sehr froh, dass O'Reilly uns so schön zugespielt hat, weil ich nämlich genau das auch befürchtet hatte, dass ich dachte irgendwie, ja, dann heißt es wieder, die Deutschen wollen wieder Regeln aufstellen. Aber ich meine, jetzt kommt zum Glück jemand, der das Internet doch auch sehr mitgeprägt hat.
Also von uns schreit gar keiner nach Regeln.
Ja, es kommt noch dazu.
Aber ich glaube, abgesehen davon, was ein bisschen schief an dem Vergleich ist, ist natürlich ist auch die große Masse der Menschen, wird nicht andere Menschen ausrauben oder umbringen. Und trotzdem gibt es Gesetze genau für diesen kleinen Prozentsatz von Leuten, die es trotzdem tun. Also zu sagen, 90% der Leute verhalten sich gut, deswegen brauchen wir keine Regeln, ist, glaube ich, sehr naiv.
Also es gab ja auch den Jason Kotke, der so ein paar Dinge gesagt hat zu der Ecke. Das eine war, also was hier ja auch schon gefallen ist, es gibt bestimmte Gesetze, die schon gelten und da sind die Gesetze vollkommen auf der Höhe der Zeit, was Beleidigen oder Geschäftsschädigung oder üble Nachrede oder sowas angeht oder Bedrohen. Das ist ja alles bereits verboten sozusagen und sich anonym im Netz zu bewegen ist erlaubt. Viele dieser, er geht dann diese Dinge durch und sagt, naja, ich sag, wir erlauben keine anonymen Kommentare, aber wenn jemand unter Screenname schreiben will, dann kann er das tun. Und wie schnell man sich bei Yahoo oder sonst irgendwo eine Mailadresse holen kann, wissen wir auch alle. Das sind also zum Teil auch Pseudoregeln. Dann weist aber Kotke auf einen ganz, ganz wesentlichen Punkt hier, nämlich auf das, was da steht, we take responsibility for the commons. Wer denn hier im Raum möge doch bitte aufstehen, der die Verantwortung für die Kommentare übernimmt, die gerade in seinem Blog geschrieben werden? Ja, oder auch die Kommentare, die er dann eine Woche hat stehen lassen oder so. Kotke sagt dann, also vor Gericht kann man dann das Ding rausziehen und kann sagen, so, diesen Kommentar hast du stehen lassen, also stimmst du ihm zu, also bist du genauso dran wie jeder andere. Das heißt, durch einige dieser Dinge macht man sich rechtlich erst angreifbar, indem man sagt, alles, was du stehen lässt, dem stimmst du zu.
Was natürlich nicht funktionieren kann. Es gab hinten links da noch eine Wortmeldung.
Ja,
ja.
Möchtest du nicht mal bei Spreewick
wahrscheinlich? Nee. Nein, das ist ja auch, das schließt sich doch schon vom gesunden Menschenverstand her aus, finde ich. Ich kann nicht die Verantwortung für das übernehmen, was jemand anders tut. Also.
Ja, mein Name ist Thomas Wiegold vom Focus. Ich blogge auch auf der Focus-Seite, Fachblog zu Militärthemen. Ich kann übrigens die Verantwortung für alle Kommentare übernehmen, einfach deswegen, weil ich sie alle freischalte. Aber das ist eine andere Geschichte. An der Frage, brauchen wir Regeln für Blogs, stört mich eigentlich bei der Fragestellung, dass so getan wird, als sei die ganze große Blogosphäre über einen Kamm zu scheren. Um es als Beispiel zu nehmen, mein Blog, was bei focus.de gehostet ist, an das werden sicherlich ganz andere Anforderungen, Erwartungen von der Verantwortung und so weiter gestellt, als bei einem privaten, anonymen Blog mit 100 Besuchern am Tag. Es wird dem Stefan Niggemeier vielleicht anders gehen, ähnlich gehen. Bei mir geht es ja so weit, dass ich auch schon mal eine Drohung mit einer Gegendarstellung hatte, dass ich also im Grunde genommen behandelt werde wie ein normales Medium, wie eine Zeitung, wie sonst irgendetwas, was wahrscheinlich bei einem kleinen Blog nicht so passieren wird. Deswegen die Frage, können wir sagen, wenn wir Regeln haben, die gelten für alle quer durch die Bank, oder müssen wir da nicht auch ein bisschen differenzieren?
Dass wir keine universale Regeln haben, sondern bereichsspezifische. In Blogs, in der Wissenschaft, im Journalismus, kleine haben andere Regeln, auch zum Beispiel das eben erwähnte Zitatpflicht, die Referenzierungspflicht, die ist gerade in manchen Blogs eher kontraproduktiv. Und das war ja eine der zentralen Aussagen, es gibt keine universalen Regeln, sondern wenn überhaupt, dann nur bereichsspezifische. Und da wird es ohnehin auch schwierig. Ich möchte aber einen Punkt noch, wenn ich da sagen darf, kurz. Es wird immer wieder gesagt, die Regeln, Gesetze der normalen Welt gelten weiter. Natürlich ist das richtig. Ne? Auf der anderen Seite sind gerade solche Formen im Internet normal, deshalb entstanden, um eventuell, ist der Ausgangspunkt für Ethik, den ich am Anfang gesagt habe, in den Räumen, in denen wir uns bewegen, entwickeln sich neue Gepflogenheiten, neue Verhaltensformen, neue Normen und so weiter. Und da ist eigentlich genau die Chance, wenn wir einfach transformieren, was in der bisherigen Welt gilt, dann verdoppeln wir das nur und verpassen die Chance, gerade in den Räumen, in denen wir uns jetzt bewegen, neue Verhaltensformen zu entwickeln. Ein kleines Beispiel davon. Am Anfang wurde erwähnt, was wir halten, das hast du erwähnt, Privatheit, Quellen, unter anderem wurde auch Urheber erwähnt. Dass wir also gehalten sind, was wahrscheinlich der Kollege dort von Focus machen muss, die Regeln des Copyright, des Urheberrechts unbedingt einzuhalten, nicht irgendwas reinzunehmen, ein Bild, was Urheberrecht geschützt ist und sowas. Ich finde, das sind genau die Punkte, wo man ansetzen kann, dass Regeln, die die normale Welt entwickelt hat, nämlich den Umgang mit Wissen über Urheberrecht, die obsolet geworden sind, die überhaupt nicht mehr angemessen sind in der elektronischen Umgebung, aber von Juristen weiter fortgeschrieben werden und eigentlich als Copyright, Urheberrecht eigentlich als ein Unterdrückungsinstrument gilt. Sollen wir diese Regeln, die fürs Copyright in der normalen Welt gelten, auch in der normalen elektronischen kommerziellen Welt, sollen die einfach übertragen werden? Ich meine, nein. Aber natürlich, das ist die Balance. Wenn ich sie bewusst verstoße, kriege ich in der Tat sofort eine Klage von irgendwelchen Videofirmen oder anderen. Aber ja, da gehört, glaube ich, der Mut der Blogger dazu, sie trotzdem zu durchbrechen. Das ist das Risiko, was man eingehen muss, um eben in dem Raum die Regeln zu entwickeln, die elektronischen Räumen angemessen sind. Und die Regeln des Copyright in normalen Räumen sind eben eigentlich nicht mehr angemessen. Von da muss man teilweise eventuell sogar die Konsequenzen rausziehen, was ja im Musikbereich die NAPs, das die P2P ja alle gemacht haben. Und da entwickeln sich dadurch neue Verhaltensformen, die heute sogar die Musikindustrie selber annimmt. Also nicht einfach übertragen. Ich würde mich gegen wehren, gegen die Mahnung, die Regeln der normalen Welt gelten genauso für die elektronischen Räume.
Kleinen Takt noch. Danke, Thilo Baum nochmal. Ich soll hier aufstehen, damit mich alle sehen. Da bin ich. Ich wollte den Kollegen vom Focus wollte mich anschließen. Ich sehe mich ganz einfach als jemand, der auf den bestehenden und allen Menschen bekannten Gesetzen sich bewegt, das hier draußen auf der Straße, genauso im Netz. Und ich verstehe mich quasi als Chefredakteur meines Blogs und ich sehe das wirklich als Zeitung, genauso wie ich als Chefredakteur für den Inhalt meiner Leserbriefe verantwortlich bin und diese natürlich auch redigieren darf. Ja, so tue ich das auch mit meinem Blog. Ich muss Leserbriefe erst freischalten und dann sind die drin. Das hat leider den Effekt, wie ihr alle wisst, dass es mit der Kommunikation dann nicht ganz so schnell geht. Aber es ist eine Möglichkeit für mich und als einzige die Möglichkeit, dann tatsächlich zu denen zu gehören, die hier aufstehen und sagen, jawohl, ich vertrete alle Kommentare auf meiner Seite, hinter denen stehe ich, beziehungsweise ich weiß, ob es sich um zulässige oder unzulässige Tatsachenbehauptungen oder Meinungsäußerungen handelt. Und ich glaube, dass das in dem Sinne auch ein praktikabler Weg ist. Danke.
Wie prüfst du denn sowas?
Was prüfe ich?
Wenn du sagst, du kannst zu allen Kommentaren, du kannst sagen, ja, ich habe die geprüft und das ist eine zulässige Form der Meinungsäußerung.
Ich war bis vor kurzem in einer Chefredaktion einer Tageszeitung und habe Journalismus studiert und Medienrecht und alles drum und dran. Und dieses Wissen verwende ich in dem Zusammenhang. Das ist auch eine Sache, wo ich übrigens sehr, sehr wichtig finde, dass Medienrecht für Blogger wirklich auszubauen. Denn was ich beim Lesen von Blogs oft erlebe, ist so die Wahrnehmung eines rechtsfreien Raumes, den wir aber gar nicht haben. Es gibt oft Sachen, also ich meine, dass eine Beleidigung und Schmähkritiken, das kann man noch erkennen, aber die Feinheiten und so weiter, da bedarf es dann doch etwas mehr Geschicks vielleicht. Und ich finde wirklich, dass das eine Sache ist, wo man innerhalb der sogenannten Blogosphäre wirklich eine Menge tun kann. Das ist so ungefähr, wie wenn wir jetzt die Inline-Skater erfinden und alle sagen, wir brauchen eine neue Straßenverkehrsordnung. Das sehe ich nicht so, sondern wir können die Inline-Skater in die bestehende Straßenverkehrsordnung integrieren, aber dann muss man halt die Regeln kennen.
Entschuldigung, das halte ich. Also ich halte die Herangehensweise, einen Blog so zu führen, für kann man machen, aber ich halte das für Quatsch, weil man... Also nicht persönlich nehmen. Ich halte es deswegen für Quatsch, weil das genau diese Gatekeeping-Funktion ist, von denen, also sie kommen ja offensichtlich auch aus den sogenannten alten Medien, weil das diese Gatekeeping-Funktion ist, die eben nicht mehr funktioniert. Weil die eben eine Form auch von Zensur darstellt, die heute so im Internet nicht mehr möglich ist. Es steht natürlich jedem frei, sich auf Seiten zu gehen, seine Meinung zu äußern. Wo er das eben kann und auf Seiten, wo er es nicht kann oder wo das eben nicht so möglich ist, dann macht er das eben nicht. Aber ich finde, das ist genau die falsche Herangehensweise, den alten Mediengedanken und alten Medienrechtsgedanken auf etwas Neues wie die Blogs zu übertragen. Das funktioniert meiner Meinung nach so nicht. Und auch nur, wenn man Grenzen des Medienrechts ausreizt, nur wenn man die Grenzen auch des Presserechts auch mal ausreizt, wird man auch wieder etwas Neues schaffen können. Also wird man auch einen Umdenkungsprozess hinbekommen bei den Journalisten, die dann eben auch sehen, dass sie eben nicht mehr die letzten Zensoren sind, bevor Material irgendwie zu einem Leser kommt, der dann vielleicht alle zwei Wochen mal der Oberstufe den Rat aus Gummersbach den Kommafehler in einem Text redigiert. Das funktioniert so nicht mehr. Und da müssen sich die Medien und auch gerade die Blogs sind eben die Vorreiter dafür, etwas anders zu gestalten und etwas anders auch daran zu gehen. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, damit konfrontiert werden, denen muss man auch zutrauen können. Und ich glaube, die meisten sind klug genug dafür, dass sie lernen und auch lernen, mit diesem neuen Medium umzugehen und auch lernen, eine Nachricht oder auch einen Kommentar oder auch einen ganz längeren Artikel zu hinterfragen und vielleicht auch mal selber nachzurecherchieren. Das ist etwas, was Blogs eben auch in den letzten Jahren bewirkt haben. Und wenn man anfängt, alles vorweg zu zensieren oder so hinzustellen, wie es nach irgendwelchen Gesetzen oder Rechten klappt, funktioniert es nicht.
Also vollste Unterstützung, und ich finde, dass genau bei den Sachen, die jetzt gar nicht so schlimm sind, also die Fragen nach Urheberrecht zum Beispiel, dass ich da was tun muss, ist doch völlig klar. Es kann im Netz nicht mehr so funktionieren, wie es vorher ohne Internet funktioniert hat. Und auch da sehe ich eine Möglichkeit, dass Blogs, und sei es halt durch den Druck der Masse einfach, wenn sowas passiert, dass man da einen gewissen Druck ausübt. Deswegen finde ich auch so einen Mantel drüber schwierig. Hier war eine Wortmeldung, dann der Herr von Focus nochmal und...
Guido Strack, Whistleblower Netzwerk. Das Problem ist meines Erachtens, wir reden hier über drei verschiedene Ebenen von Regeln. Das eine sind erstmal die Regeln, die ich mir selber gebe. Meine persönliche Verantwortung, wie will ich meinen Blog machen. Das zweite sind Regeln, die innerhalb einer Community freiwillig gegeben werden. Das, was wir eben hatten, die verständigen sich halt darauf, auf bestimmte Regeln, haben ein Logo dafür und treten dann damit auf. Und die dritte Ebene von Regeln sind Regeln, die in einer Community existieren, die eben nicht mehr frei gewählt ist, also insbesondere staatliche Regeln. Und zwischen den letzten beiden Ebenen gibt es sicherlich auch Überschneidungen dahingehend, was Sanktionen angeht. Denn da finden ja Sanktionen dann statt, die dann zum Teil einfach nur durch Publikumsströme, Rezipientenströme stattfinden, auf der staatlichen Ebene letztlich auch durch Gesetze. Dazu nochmal eine Bemerkung, was die letzte Diskussion jetzt angeht. Das ist alles auch im Rahmen des staatlichen Rechts, was da stattfindet in der Blogsphäre. Wir hatten ja eben die Session über Anonymität. Anonymität ist letztlich doch kaum möglich, zumindest nicht, wenn es um Anonymität gegenüber dem Staat geht. Und dann, wenn es um Blogs geht, die... An der linken Seite dieser Grafik, die wir heute Morgen hatten, sind, wo halt sehr viele Rezipienten auch da sind. Die sind natürlich auch anfälliger, in dem Moment von staatlichen Sanktionen bedroht zu werden. Das heißt, es ist meines Erachtens nach utopisch zu sagen, ja, wir machen einfach mal und bloggen vor uns hin und ignorieren die staatliche Seite. Wenn man dann zu der Erkenntnis kommt, dass die Regeln da zu scharf sind, dann sollte man sich auf der staatlichen Seite dafür einsetzen, sie zu ändern.
Nochmal Sport. Achso, da gab es noch eine Wortmeldung, okay.
Ja, ich bin Marcel vom Parteibuch. Ich meine, die Diskussion läuft in die völlig falsche Richtung. In Amerika und in Deutschland haben wir einen völlig unterschiedlichen rechtlichen Rahmen. Und so wie man das in den USA nachvollziehen kann, dass man überlegt, sich selber einzuschränken, weil es sehr viel an Meinungsfreiheit gibt, so sollte man in Deutschland vielleicht eher darüber nachdenken, wie wir die Regeln lockern können, die es bereits schon gibt. Also die Diskussion sollte sein, wie können wir die bestehenden Gesetze lockern? Wie können wir sagen, jemand hat einen Anspruch darauf oder ein Recht darauf, auch lernen zu dürfen, wenn er mit Bloggen anfängt? Nicht jeder ist als Medienrechtler geboren. Und ich denke, die Situation, also unser Anliegen sollte sein, dass wir solchen Menschen eine Stimme geben oder die Chance geben, was sagen zu dürfen.
Was stört dich denn konkret an der freien Meinungsäußerung in Deutschland? Weil du sagst, in Amerika, also da wird ja Free Speech tatsächlich nochmal ganz anders abgefeiert. Aber was stört dich in Deutschland konkret, was du nicht sagen darfst?
Oh, jede Menge. Also, wir fangen an damit. Ich habe letzte Woche wieder mal eine Abmahnung bekommen für das Setzen eines Links. Streitwert 100.000 Euro. Das wäre in Amerika sicherlich nicht denkbar. Das heißt, dass man eine Linkhaftung hat. Das kann jeden treffen, der einen Link setzt und da nicht hinter allen Inhalten dieser Webseite, auf die er verlinkt hat, steht. Weil das ist ja auch kaum zu kontrollieren. Dann haben wir das Persönlichkeitsrecht, das in Deutschland einen Umfang hat, den man sicherlich in Amerika in der Form nicht kennt. In Deutschland darf man viele wahre Dinge auch nicht behaupten, weil die einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellen, auch wenn die negativ sind.
Haben wir einen amerikanischen Juristen
in Amerika gibt es beispielsweise dann die Möglichkeit, sich dadurch zu verteidigen, dass man sagt, das ist aber wahr. In Deutschland funktioniert das nicht so ohne weiteres. Da hat ein Mörder, sage ich mal, der im Gefängnis sitzt, eine Möglichkeit, jemand, der ihn in seinem Weblog als Mörder bezeichnet, abzumahnen, weil die Tatsache, dass er ein Mörder ist, in sein Persönlichkeitsrecht eingreift.